bete ganz naiv mit der Idee einer richtigen Kommunikation. Das ist nicht abstrakt, sondern das hat ein Gegenüber. Das ist so müßig, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Und was die anderen dann über einen denken, I couldn't care less. Also wenn ich mich danach orientiert hätte, sähe mein Leben stets anders aus. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, ja, da kommt jetzt wieder was super Protestantisches, sind alle Sinnfragen beantwortet und man ist noch verantwortlicher. Die eigentliche frohe Botschaft ist die frohe Botschaft, dass es schön ist zu leben, dass man glücklich sein kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, dem Christmann-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher und heute spreche ich mit Ulf Poschardt. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich frage immer zuerst, wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich habe ja Philosophie studiert und halte die Existenzphilosophie für das alles Entscheidende, wenn man über sich nachdenkt. Ich glaube, ich denke da jeden Tag dran und zwar immer. Und es gibt ja so ein latentes und ein akutes Nachdenken, aber mein latentes Nachdenken über alles ist, das Leben ist kurz und lebe bewusst und meine Erkenntnis ist dahingehend gereift, aber seit dem Tod meines Vaters hat sich das nochmal verschärft, dieser Gedanke, wie kostbar jede Sekunde ist und wie dankbar man sein kann für jede Sekunde, die man hier hat.
Gibt es da irgendeine Situation, vielleicht im Tageslauf oder so etwas, wo das eher mal vorkommt? Viele Gäste sagen, vor dem Mittagsschlaf oder beim Einschlafen oder wenn ich alleine im Wald spazieren gehe oder sowas. Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Ihnen so die eigene Endlichkeit ins Bewusstsein gekommen ist?
Nee. Warum? Weil ich die gewissermaßen eingepreist hat. Ich lebe sehr leidenschaftlich im Sinne von, ich genieße wirklich das, was ich mache. Und ich mache eigentlich nur Dinge, auf die ich wirklich Lust habe, wenn es irgendwie geht. Ich bin sozusagen aus dem Protestantismus gestolpert, weil ich so sehr Hedonist bin. Und glaube allerdings, dass es da auch ein versöhnendes Moment geben kann, da vielleicht dazu später mehr. Und das ist die Grundlage. Also ich halte nichts davon, so dass einem, wie Heidegger das sagt, so blitzhaft und jäh irgendeine Erkenntnis streift und dann ist alles anders, sondern wenn man die Dinge ruhig und logisch durchdenkt, dann ist einem das irgendwann klar. Wie gesagt, ich habe ja eine existenzielle Weiche angeboten, aber so, dass wir nur dieses eine Leben haben und dass es kostbar ist, das kriegt man eigentlich mit. Und wenn man reift, wenn man älter werden als reifen versteht, dann glaube ich, wird einem das sehr viel deutlicher, als wenn man vor diesen letzten Fragen flieht. Und das ist für mich eigentlich das Keinsmal der Entfremdung, dass man sich, Heidegger hätte da gesagt, Science vergessen, dass man sich diesen Fragen sozusagen durch Oberflächlichkeiten entzieht. Da schmeißt man sein Leben weg. Leben ist Sein zum Tode, Punkt. Und wer das nicht kapiert hat, der kapiert eigentlich gar nichts.
Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, aber ich möchte jetzt erst noch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen genauer vorstellen, mit wem ich heute spreche. Für alle, die es nicht wissen, wer Ulf Poschardt ist, einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland, Herausgeber von Welt, Politico und Business Insider. Vorher war er lange Chefredakteur der Welt. Er ist 57, kommt aus Franken, ist halber Däne, hat Philosophie studiert und beschäftigt sich in seiner publizistischen Tätigkeit auch immer wieder mit Kirche und Glauben. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns hat mir empfohlen, ich soll sie am besten am Anfang des Gesprächs gleich intellektuell fordern, dann geht es in eine gute Richtung. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange mit Aristoteles an.
Bravo.
Wir haben ja schon gesagt, Sie haben Philosophie studiert. Aristoteles hat ja in der nikomachischen Ethik so dieses Prinzip sich überlegt, dass zwischen zwei Untugenden eine Tugend liegt. Ja, also dass es in einer gewissen Weise auch darum geht, eine Mitte zu finden. Mesotes im Griechischen. Meine Lieblingstugend ist der Mut, um es für die Hörerinnen und Hörer klarzumachen, also der Mut, eine Tugend liegt zwischen dem Übermut und dem Hochmut. Also wenn man ein gelingendes Leben führen will, mutig sein will, dann darf man es nicht übertreiben in beide Richtungen. Was können Sie was anfangen mit so einem, mit so einer Idee der Mitte, dass die Tugend in der Mitte liegt?
Ja, aber mit dem Begriff des Muts würde ich so sagen, Sie kennen ja Perikles, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Ja. Und ich finde, ich bin wahrscheinlich derjenige, der es mit dem Mut so übertreibt, dass ihm auch der Übermut passiert. Ich bin, weil ich sehr glücklich über mein Leben bin, oft übermütig. Und ich sag dann wirklich das ganz ernsthaft zu mir, so, ey Ulf, bleib jetzt bloß auf dem Boden, wenn es super läuft und wenn ich glücklich bin und merke, gesund und Hochmut ist was für Idioten. Und ich muss andere Tugenden nicht mit irgendwas in Verbindung bringen. Mutig zu sein ist wichtig, aber wenn ich mal weniger transzendent die Debatte führen kann, finde ich uns, unser Land, Deutschland, gerade das feigste Land in vielen Debatten. Und finde die Kultur, die aktuelle bundesrepublikanische Kultur, eine der Feigheit und des Antimutigen, des Opportunistischen, des Angepassten. Aber ja, ich liebe den Mut und Sie wissen ja, ich liebe schnelle Autos. Also ich bin, seit ich klein bin, das war sozusagen vorbewusst, hatte ich einen Hang zur Raserei und der hat mich Unfälle schon als Kind mit dem Fahrrad, meine arme Mutter musste immer eine Flasche Jod verschwenden jeden Sommer. Ich bin mit dem Mut eigentlich immer an die Grenzen gegangen. So. Und Ihre Definition, ich würde mal sagen, ich war wahrscheinlich auch als Kind im Zweifel eher übermütig. Hochmütig eigentlich nie, weil ich das uninteressant finde. Aber ich finde im Zweifelsfall lieber Übermut als keinen Mut.
Wenn man so viele Gespräche jetzt schon über das Thema geführt hat wie ich, dann fallen mir immer andere Podcasts ein. Jetzt muss ich gerade an den Podcast mit Bärbel Schäfer denken, die vom Tod ihres Bruders erzählt hat. Sie haben ja auch eine Porsche-Vorliebe, in einem sehr alten Porsche auf der Autobahn einen Unfall hatte und daran gestorben ist. Also klar, da hat sie mochte ihren Bruder sehr gerne und hat da lange mit gehadert und auch so, war er zu übermütig, war er zu wenig, würde man sagen, zu wenig, hat er zu wenig drüber nachgedacht, was jetzt aus seinem, was aus seinem Übermut werden kann, weil, also, ja. Fiel mir nur jetzt gerade ein, beim Rasen. Mhm. Aber spielen so alte Ideen wie Tugenden, Aristoteles, ich meine, über 2000 Jahre her, für Sie in Ihrem täglichen Leben eine Rolle? Also ich frage mich oft so, wir ziehen ja viele Ideen, wie wir unser Leben heute gestalten, also aus der Vergangenheit. Und das ist sowas Altes. Beziehen Sie sich so auf, wenn Sie so über Ihr Leben nachdenken, so auf so alte Ideen?
Oder? Naja, ich finde, also ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht alt. Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Dass Aristoteles eigentlich die Neugier zum Hauptantrieb des Menschen macht, dass die Antike, das sagen, der Mensch ist das vernunftbegabte Tier. Ich finde in Sachen Lebenstechnik, wie ist dann auch Foucault, also ich finde, für mich ist die Antike in ihrer Modernität uneinholbar. Also ich denke mir immer, Heraklit, ja, niemand steigt zweimal in denselben Fluss, alles fließt. Ich meine, der Materialismus von Heraklit, das ist so visionär, auch die Vorsokratiker, das ist so spektakulär zeitgenössisch. Der Stoizismus, die Epikureer, wenn ich jetzt hochmütig wäre, was ich ja nie bin, wie Sie wissen, dann würde ich sagen, ich habe ja mehr oder weniger ein zeitgenössisches Buch in der Spiegelung der antiken Ethik geschrieben, nämlich Cool. Das ist eine Ästhetik der Kälte. Und eigentlich die Urreferenz ist eigentlich die Stoa. Ataraxie, Apathie, Anästhesie und diese Ungerührtheit, das hat was unfassbar Modernes. Denn, aber auch so dieses vernünftige Glücksstreben, da gibt es einen Begriff, ich hoffe, ich bin jetzt mit meinem Griechisch, meinem wirklich miesen Griechisch, Metropeteia, sozusagen eine Gefühlsmittel, also dass man so Balance finden muss, dass die Konzepte von der Harmonie zwischen Körper und Geist, also da könnten wir jetzt die nächsten 2 Stunden drüber reden. Ich habe in meinem Philosophiestudium, insbesondere bei den Jesuiten, sehr davon profitiert, dass bei den Jesuiten eigentlich klar war, ohne ein ganz profundes Nachdenken und Wiederdenken und Neudenken der großen antiken Philosophen kann es keine Aufgeklärtheit geben. Das heißt, die haben uns wirklich die antiken großen Denker büffeln lassen. Ich finde die schönste Definition von Liebe aus Platon, aus dem Symposium, dass es eigentlich runde Bälle waren und dann geteilt wurden. Und jeder muss seine richtige Hälfte finden, um sich sozusagen wieder zum Ganzen zu vereinen. Und ich freue mich über all die großartigen Denker. Und mein Doktorvater Friedrich Kittler war auch so einer, der am Schluss nur noch Antike gelesen hat. Michel Foucault. Mhm. Der in sein Spätwerk ja auch gesagt hat, auch was Sexualität und Freiheit bedarf, sind die antiken Denker ganz vorne. Also Sie merken an meiner Antwort, das bedeutet mir nicht nur irgendwas. Und es ist für mich, deswegen habe ich Philosophie an der Uni aufgehört, bin zu den Jesuiten gegangen. Schulphilosophie ist für mich uninteressant. Aber dort, wo es eigentlich ganz konkret wirklich eine Auseinandersetzung ist mit den Wurzeln all unserer Identitätskonzepte, interessiert es mich sehr. Und ich lese weiterhin, also Aristoteles De Anima ist einfach sozusagen ein absolut brillantes Buch. Und ganz viele Psychoanalytiker und Psychotherapeuten und Psychologen würden sagen, ja, der hat unfassbare Sachen schon erahnt, gewusst. Mhm. Da geht es eigentlich nur hinten, also dem nachzugehen.
Ja.
Oder war ich jetzt zu...
Nein, alles gut. Ich wollte nur sagen, warum ich auch danach gefragt habe, weil Sie ja sozusagen als Journalist auch auf allen digitalen Kanälen unterwegs sind und auch sozusagen das journalistische Leben in der heutigen Zeit ja sehr schnell ist. Man muss auf alles reagieren und immer up-to-date sein, und diese ganzen alten Sachen, das ist ja eigentlich eher was Langsames, etwas, was man irgendwie so... Da muss man sich hinsetzen, da muss man sich hineinversetzen, da muss man lange lesen, und bis man überhaupt irgendwas versteht. Und Ich wollte fragen, ob es bei Ihnen im Leben dann, gibt es da eine Spannung, oder wie macht man das, dass man einerseits so diese ganz alten Gedanken nicht verlieren möchte?
Sie sind nicht alt. Ich würde wirklich, ich challenge den Begriff.
Und ich nehme es zurück, dann eben diese Gedanken, für die man viel Zeit braucht, ja, in die man sich hineinversetzen muss. Und dann gleichzeitig dieses schnelle Tagesgeschäft im Journalismus, wo man ja eigentlich dafür wenig Zeit hat. Also gibt es da eine Spannung oder gar nicht?
Null.
Wie lösen Sie das auf? Also
gar nicht. Für mich, gucken Sie, wenn Sie Kinder haben, mein kleiner Sohn hat so eine wirklich sehr ausgeprägte philosophische Ader, warum auch immer. Und das Höhlengleichnis, als wir darüber gesprochen haben, das kann man ja Kinder wunderbar erklären. Ja? Also ehrlich gesagt auch die Bilder, also auch Symposium, das kannst du auch einem Kind erklären. So. Warum ist das eine schöne Idee von Liebe? Und ich finde das gar nicht so... Also, dass der deutsche Idealismus nur vorstellbar ist mit Platon, ja, ist doch klar. Dass die Jesuiten immer gesagt haben, Aristoteles ist die Grundlage von Thomas von Aquin. Und die haben uns das immer so schön... Ich finde so... Dieser Antagonismus, hier ist die moderne Zeitgenossenschaft und Twitter und bla bla bla. Und da ist das archaische intellektuelle Dasein in Ruhe und Zurückgezogenheit. Ich funktioniere so nicht. Ich kann mich jetzt, von jetzt auf heute, aus allem raus. Und dann setze ich mich in mein Zimmer und lese gerade eher Hayek und Mises als jetzt Aristoteles. Aber ich konnte immer umschalten. Warum? Weil ich mir mein Studium selbst verdient habe, weil ich kein Geld von zu Hause hatte und musste umschalten. Und ich habe sehr viel journalistisch gearbeitet. Aber morgens in der U-Bahn, ich war aus gewesen am Abend vorher, und es war, die Jesuiten fingen jede Vorlesung um 8.15 Uhr an. Und jede Vorlesung wurde abgeprüft. Und ich bin so wach geworden, so... mehr oder weniger in der U-Bahn, war wirklich hundemüde. Dann kam ich da rein und dann kamen solche Sätze. Und ich wachte damit auf, und es war wie sorry für den Pathos, es war wie ein Durstiger und ein Hungriger, der entweder was zu trinken oder zu essen bekommt. Mir war gar nicht klar, also sonst wäre ich wahrscheinlich nicht jeden Morgen aufgestanden um die Zeit. Ich brauchte das. Und weil ich es brauche, konnte ich es mir auch immer reinziehen. Also es war eher so, dass ich im Zweifelsfall immer das Hektische ausgeknipst habe. Und bis heute, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt einfach einen anderen Text und so. Und ich habe das, aber das ist keine Spannung, sondern wenn Sie so wollen, das ist Lebenstechnik. Das hat mir die Antike beigebracht. Du musst gucken, denk an Balance-Systeme und wenn man sich da auch gar nicht, ich verkläre weder das eine noch denunziere ich das andere, beides ist wichtig. Und mir macht es ehrlich gesagt überhaupt keine Schwierigkeiten, das unter einen Hut zu kriegen.
Als ich Sie angefragt habe für den Podcast, habe ich, ich glaube um kurz nach 11 Uhr am späten Abend die E-Mail geschrieben und Sie haben sofort zurückgeschrieben, was mich natürlich gefreut und überrascht hat gleichzeitig so. Also saßen offensichtlich noch am Computer und haben auch Ihre Arbeits-E-Mails gelesen. Ist auch Arbeit was Ihnen Sinn gibt oder würden Sie eher sagen, nee, ich teile gar nicht so in Arbeit und Leben, sondern es ist auch eher so eins und es schwimmt ineinander.
Ja, also ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, dass dieses krumme Holz, aus dem ich geschnitzt bin und diesen wirklich sehr krummen Weg, den ich gegangen bin, eine Mischung zwischen Labyrinth und steilem Feldweg, dass ich eigentlich da hingekommen bin, dass ich mehr oder weniger de facto ganz romantisch, wie der junge Marx sagen würde, unentfremdet arbeiten kann. Und dadurch sehe ich auch keine Differenz zwischen Leben und Arbeit in dem Sinne. Als jemand, der glücklicherweise Menschen hat, die einem sehr nahe sind, die psychologisch und psychotherapeutisch schlau sind, wissen auch, dass da natürlich die größte Falle lauert, dass man es nicht abgrenzen kann. Kann man aber auch. Also der Workaholic muss es machen. Derjenige, der glücklich ist, dass er machen kann, was er machen darf. Der das ist, was er macht und das macht, was er ist. Der hat auch gar keine Hektik und auch keine Bedrängtheit, um jetzt noch mehr zu machen, sondern er freut sich einfach, dass es in sich stimmig ist.
Sie haben jetzt so schön das Bild des krummen Holzes verwendet. Warum sind Sie denn ein krummes Holz?
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Sie haben jetzt so schön das Bild des krummen Holzes verwendet. Warum sind Sie denn ein krummes Holz?
Naja, das würde ich einfach mal sagen. Also A, finde ich das ist ja eine Kantsche Formulierung. Und der Mensch ist aus krummen Holz gezimmert. Und ich finde das schon mal gut, weil das eigentlich die sehr moderne Idee, dass der neue Mensch eigentlich ist, wie ein Mondrian-Gemälde, schon mal falsch ist. Ne? Und das ist, es ist kein Öko-Gedanke, sondern ich glaube, Immanuel Kant mit seinen Pudeln in Königsberg, das war halt ein Freako, genauso wie Schopenhauer wahrscheinlich ein Freako war und Martin Heidegger wahrscheinlich auch auf eine interessante Art. Und da könnten wir jetzt sofort zu Elon Musk springen und seiner Neurodiversität. Also erstmal, dass der Kerzengerade irgendwie unauffällige Zeitgenosse, der irgendwie so nirgendwo aneckt, so ein Ideal ist. Das ist ja eine sehr bundesrepublikanische Idee. Ich zitiere ja in meinem Buch Shitbürgertum eigentlich immer wieder auch gerne Karl-Heinz Bohrer, der die Deutschen so als die Mainzelmännchen in der Schande der Shoah, in der Traumatisierung entstanden. Wir machen uns ganz klein und verdrängen alles, was wir verbrochen haben als Nation. Als Volk. Und ich glaube, das krumme Holz, also wenn mir seit frühen Kindertagen was gespiegelt wurde, ist, dass ich anpassungsunfähig bin und da ist ja von jungen Menschen erstmal gerade in der Pubertät eine komische Erfahrung, wenn man so merkt, irgendwie das klappt so nicht. Und habe mich da in die Kunst und die Literatur und Musik geflüchtet. Das war sozusagen mein Safe Space für jemanden, der aus krummem Holz oder der sich so sehr aus krummem Holz geschnitzt sieht. Und die Wahrnehmung, also ich weiß ja nicht, ich will das ja nicht überbetonen, aber wenn ich jetzt so sehe, was jetzt auch über Shitbürgertum über mich als Person geschrieben wurde, dann ist das krumme Holz noch eine sehr freundliche Umschreibung.
Ich musste jetzt gar nicht an Kant, sondern eher an Luther denken, der ja vom Incurvatus in se spricht, also vom Menschen, der in sich selbst verkrümmt ist.
Ja.
Weil er, naja, bei Luther würde man sagen, weil er immer nicht das schafft, was Gott eigentlich von ihm will. Ja. Ja. Und dann sucht er eben direkt, arbeitet sich ja Luther daran ab und findet irgendwann dieses berühmte reformatorische Moment heraus, oh, ich muss das gar nicht schaffen, sondern es ist dann die Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht, ist keine, die mich richtet, sondern eine, die mir zugesprochen wird. Mhm. Da habe ich jetzt dran gedacht, aber das nur als Hintergrund, ist denn, Sie haben jetzt erwähnt, Ihnen wurde als Kind zurückgespiegelt, dass Sie schwer anpassungsfähig sind, aber das hatte das auch eine religiöse Komponente, kam sowas wie so, der Mensch ist ein Sünder, du musst dich anstrengen oder sowas, kam das sowas vor in der Kindheit?
Nee, also ich wie gesagt, ich komme ja aus einem sehr protestantischen Elternhaus, mein Vater war Laienprediger beim Methodisten und der freikirchliche Protestantismus ist ja nochmal eine ganz eigene Veranstaltungsreihe. Und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass diese Art von Disziplinarmacht, die der Protestantismus, der ja auch ein Glücks- und Lebens- und Menschenzerstörungsapparat sein kann und sehr häufig auch ist, dass das überhaupt nicht der Punkt war. Ich glaube, es war eher ganz im Sinne einer funktionalen Zuschreibung. Ich war wahrscheinlich auch eher ein anstrengendes Kind. So. Und bin sehr glücklich, dass ich sehr liebende Eltern hatte und einen Bruder, der mir viel nachgesehen hat. Und das ist jetzt auch gar nichts, was einen super Pathos hat, aber ich habe immer diejenigen bewundert und bestaunt bis heute, für die das sich fügen in Dinge so viel einfacher ist.
Bei Luther ist ja eigentlich aber ein befreiender Impuls, dass er sagt, eben, du wirst dich nicht unter die Gerechtigkeit Gottes stellen im Sinne von eines Richters, sondern du bist befreit als Mensch. Aber ich wollte trotzdem nochmal fragen, wurde aber dann bei Ihnen zu Hause gebetet? War diese Religiosität der Eltern etwas, was Sie auch weitergegeben haben?
Absolut. Also gebetet wurde immer.
Also morgens oder beim Essen oder vorm Schlafengehen? Und wie war das für Sie als Kind? Fanden Sie das gut? Konnten Sie da so reinwachsen? Oder haben Sie eher schon früh Abgrenzungsbedürfnis gehabt?
Es war für mich so selbstverständlich, dass es vorreflektiert war. Ich kannte es gar nicht anders. Und finde auch, selbst wenn man in größten Zweifeln über all das ist, dass schlicht und ergreifend die Funktionalität der Idee des Gebets. Ich glaube ja so dran, dass Religion selbst ohne Transzendenz eine hohe Funktionalität hat. Und ich glaube, ich frage mich immer, warum sind die Predigten im Augenblick so schlecht bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern und Pastoren und Priestern? Und das ist einfach, weil sie den kulturellen Wettbewerb mit dem Rest der Unterhaltungsindustrie und der Sinnindustrie verloren haben. Weil ich stelle mir immer, ich habe viel gelesen und diese Romane, französische insbesondere, über wo der Priester so eine anämische Figur ist, erotisch aufgeladen, hochintelligent, die Kirchen supersinnliche Orte sind, an denen die Ärmsten der Armen, die ohne irgendeine Bedingung dorthin gehen konnten, praktisch mit Hochkultur konfrontiert waren. Das war durch die Fenster, diese großen, bunten, fantastischen Kirchenfenster brach das Licht und alles war schön. Und die Orgelmusik, die Kantorei, das gab es jetzt, es gab kein Radio, es gab nichts. Das war die einzige Begegnung mit Hochkultur, Musik. Dann waren damals der Priester war ein führender Kopf der Stadtgesellschaft, ein großer führender Intellektueller. Und die Leute sind dort nicht hingegangen, weil sie besonders gläubig waren oder gläubig sein mussten, sondern weil da was geliefert wurde am Sonntagmorgen, wo man einfach nur mit Staunen drin saß, selbst wenn man weder verstanden hat, was die da predigen, noch die Musik, aber man wusste so, ey, das ist wirklich was anderes. So. Und die Kirche hat im Grunde genommen an vielen Punkten ihre kulturelle Referenz verloren, weil sie ihre Liturgie nicht abgedatet hat. Also jetzt zu konkurrieren mit dem Hollywood-Film ist wahrscheinlich schwierig, auch mit Spotify, aber an anderen Stellen könnte man eigentlich was liefern. Und
Ich denke jetzt gerade an meinen letzten Podcast, das war mit Martin Mosebach, kennen Sie vielleicht auch, als großen Verfechter der alten katholischen Liturgie.
Ja, bravo.
Gibt Ihnen diese Form von Liturgie was?
Nein.
Oder können Sie damit nicht sein?
Naja, ich finde Mosebach gut, weil er sich verweigert, diesem abgestandenen, widerlichen, ranzigen Opportunismus dem Zeitgeist gegenüber, den auch die katholische Kirche jetzt gerade beschreitet. Also die EKD und die evangelischen Kirchentage sind ja sozusagen große Witzveranstaltungen in der Regel geworden. Und das ist für mich so, in meinem Buch Shitbürgertum gehe ich ja auch diesen Spuren nach, dass man einfach sozusagen, das war glaube ich Joachim Gauck, der das mal so schön gesagt hat, dass der säkularisierte Protestantismus, da bleibt nur das Gift. Und dass diese Regression in die Moral und die Freudlosigkeit und das Selbstgerechte dazu geführt hat, dass ganz viele Kirchengemeinden leer gespielt werden. Da sitzen nur Omi und Opi in ihrer Verbitterung drin und dann kommt eine Rede, die man als Leitartikel zwei Wochen vorher in der Frankfurter Rundschau so ähnlich gelesen hat. Das ist vorbei.
Ja.
Und Martin Mosebach sagt halt einfach, es geht um andere Dinge. Und ich würde aber sagen, das ist nicht nur eine Sache von Martin Mosebach ist jetzt so ein schicker, konservativer Katholik. Ich sehe das ja auch bei Robin Alexander, der auch kein Linkskatholik ist, sondern so ein bürgerlicher, Middle-of-the-Road-Katholik, der ganz dankbar ist in seiner katholischen Gemeinde in Neukölln, wo eben auch was anderes angeboten wird. Und ich hatte das große Glück, bei den Jesuiten eben auch auf Theologen zu stoßen, die mir dann als Alumni ihre Weihnachtspredigten geschickt haben. Es geht ja auch anders. Und es geht eben auch, also man muss nicht Martin Mosebach sagen, das ist für mich zu historistisch.
Mhm. Nee.
Ich glaube, es gibt eine zeitgenössische Form abseits der modischen und opportunistischen Sprachspiele.
Mhm. Aber ich fand es schön, dass Sie vorhin so das Gebet gelobt haben. Beten Sie denn heute noch?
Ja.
Und wenn man in die Kirche, also ich, bei mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mit meinen Kindern spazieren gehe und dann kommen wir an der Kirche vorbei, dann gehe ich mit ihnen rein, wir zünden irgendwie eine Kerze an, setzen uns hin und dann spreche ich auch ein Gebet und versuche ihnen so ein bisschen Beten nahezubringen, warum. Man kann irgendwie an jemanden denken, der einem wichtig ist und man kann irgendwie, man guckt sich die Bilder an, dann wollen sie wissen, wer auf den Bildern ist. Ist ja in Kirchen oft so, dass da, dass man so was von der Religion auch mitbekommt. Ist das so eine Situation, dass wenn sie in die Kirche sehen, dass sie da reingehen und dann beten oder in was so einer Situation würden sie ein Stoßgebet oder eher so ritualisiert?
Ich würde das Gebet nochmal kurz raus aus dem christlichen Kontext nehmen wollen, nur für eine Sekunde. Und ich glaube, was ist das Gebet? Ist ja eigentlich ein Moment der Sammlung und ist für mich in drei, also so bin ich erzogen worden, Dank, Bitte und Fürbitte. Und das ist ja selbst für denjenigen, der nicht glaubt, jetzt würde ich einfach mal sagen, nur von der psychologischen Dynamik ein ganz heilsamer Prozess am Ende eines Tages, in so eine Reflexion einzusteigen, ein Innehalten. Und für mich als Kind war die interessanteste Frage, und das habe ich meine Eltern gefragt, besonders meine wunderbare Mutter, der liebe Gott einen nur dann versteht, wenn man die Hände gefaltet hat. Also ob das wie die Antenne ist. Ja? Und wenn man betet, ohne die Hände zu falten, ist ja auch übrigens eine ganz interessante neurowissenschaftliche Tatsache. Wenn man wie ein Katholik betet oder wie ein Protestant, wenn man beide Hände so in der Kommunikation, dann sind die beiden Gehirnhälften auch miteinander in Kommunikation. Also das hat ja auch, also man darf nie vergessen, dass all auch die Liturgie und all das, was so christliche Lebenstechnik ist, natürlich eine hohe Funktionalität hat. Also ich glaube, dass es Beten ist für mich de facto das, was vielleicht andere ohne den Glauben als Meditation haben oder als Moment zur Ruhe kommen, bevor man die Augen schließt. Und ich finde so interessant, dass gewissermaßen ist eine interessante Kommunikationssituation, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob da ein wirklicher Empfänger ist oder ob du nur durch den Wunsch, dass es einen Empfänger gäbe, in so eine Selbstberuhigung kommst, die dich näher an die Ideale bringt, die du eigentlich im Glauben mit umarmst. Also das ist sozusagen das Gebet, eine, wie ich finde, fantastische self-fulfilling efficiency hat. Und es gibt in der Malerei der Renaissance, darüber hätte ich mal kurz überlegt, ob ich darüber nicht eine Magisterarbeit schreibe, dieses Moment der Lilie bei der Verkündigung von Marias Empfängnis, also diese Idee der Reinheit und wie kommuniziert Gott mit den Menschen. Und mich hat eigentlich immer, weil ich als Kind immer gefragt habe, wie kommt denn das, was ich denke, jetzt beim lieben Gott an? Wie kann er das denn alles hören, was alle Menschen, und ich wuchs wirklich in einem sehr christlichen Haushalt auf, die ganze Zeit beten, wie kann er das nur alles verstehen und so weiter? Und was mich an den Gemälden interessiert hat, ist, dass es auch Situationen gab, in denen Gott gewissermaßen die Kommunikation in die andere Richtung gewählt hat. Ich meine, der christliche Glaube ja insbesondere, ja, aber auch im Alten Testament, in der Tora, dem Fang Moses, Bibelkommunikationssituation. Also wahrscheinlich, weil ich in diese Richtung schon immer sensibel war, hat mich diese Kommunikationssituation, das hat mich wirklich als Kind bestimmt, literally, seit ich 5 oder 6 war, jahrelang beschäftigt. Wenn ich so mache, hört es der liebe Gott. Wenn ich aber jetzt so die Hände auseinander, dann hört das nicht mehr. Also klingt es bescheuert?
Nee, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also als Kind sowieso nicht, aber auch auf heutzutage. Ich meine, das könnte man jetzt nochmal an die Frage mit der Liturgie anschließen, dass ja bestimmte Bewegungen auch was transportieren. Mhm. Und dass es ja nicht nur auf Worte oder Gedanken ankommt, sondern eben auch ganz viel auf Emotionen, auf das, wie man sich öffnet in der Situation des Gebetes. Ich spreche immer am liebsten, noch lieber für mich jetzt persönlich, meine ich, von der Andacht als vom Gebet. Weil Sie haben jetzt ja gerade auch gesagt, was ist mit dem Gegenüber? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Glauben Sie eigentlich an ein Gegenüber? Aber das frage ich jetzt gleich in einer halben Minute. Vorher wollte ich sagen, dass bei mir ist es nämlich schwierig mit dem Gegenüber. Also ich an so ein personales Gegenüber kann ich eigentlich nicht glauben. Und deswegen spreche ich immer lieber von der Andacht, also von dem sich zurücknehmen, sich hinsetzen, eben sich Dinge vergegenwärtigen, sei es die Endlichkeit, die einem irgendwie einfällt, sei es Dinge, die man nicht geschafft hat, sei es Dinge, die einem wichtig sind, Ängste, die man hat, all das, sagen sich zu vergegenwärtigen in der Situation der Andacht. Aber jetzt zu meiner Frage zurück. Glauben Sie denn an ein Gegenüber? Gibt's da, also glauben Sie an einen Gott, um es ganz wörtlich zu sagen?
Ich würde es erstmal an Ihrer Formulierung. Ich bete ganz naiv mit der Idee einer richtigen Kommunikation. Das ist nicht abstrakt, sondern das hat ein Gegenüber. Und gleichzeitig alles in meiner Vernunft sagt, Ulf, come on. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich der letzte Partikel dessen, was mir aus meiner Kindheit geblieben ist, dass es eine nicht auszuschließende Möglichkeit ist. Und deshalb habe ich auch eine Formulierung, wenn ich bin ja ein Schandmaul und meine Texte und Bücher und auch meine Podcasts und ganz viel, was ich mache, ein fluchender, schaufer, zuspitzender und so. Und das ist mir eigentlich nur, dass ich mich sozusagen entschuldige, wenn mir sowas im Gebet ausrutscht, weil ich einfach so denke, das kannst du hier nicht bringen in der Nummer. Das mal einfach, na, das ist jetzt nun mal sozusagen die performative Ebene als Antwort. Und die zweite Ebene würde ich gerne meinen fantastischen verstorbenen Vater zitieren, der protestantischste Mensch war, den ich mir vorstellen konnte, mit allen Ups and Downs, die das serviert. Und das Beeindruckendste an ihm war, im Angesicht dessen, was auf ihn wartet, in einer Palliativsituation, dass er keinerlei Idee einer Transzendenz hatte. Sondern seine Idee des Protestantismus war, du führst ein gottgefälliges Leben im Hier und Jetzt. Das ist die Mission des Protestanten, des Methodisten. Wir brauchen nicht ein zweites ewiges Leben. Wir liefern hier ab.
Das hat er am Ende in der Palliativstation gesagt, so zu Ihnen? Oder?
Wir haben, ich möchte das gar nicht, weil ich möchte, ich, also sozusagen, ich gebe den Sinn wieder. Wir haben da sehr lange gesprochen. Und das war so ziemlich das Beeindruckendste und eigentlich die krasseste, schlaueste Form von Protestantismus. Und es war so eine Glasklarheit, so eine wirklich eisige Klarheit darüber. Und das hat nichts von seiner Dankbarkeit für alles genommen, aber es hatte auch keinerlei Illusion, was das betraf. So. Und trotzdem, wenn ich mir das Lebenswerk meines Vaters angucke, dann kann ich mich einfach nur, wenn es jemand gab und gibt, von dem ich sage, der hat wirklich ein gottgefälliges Leben geführt, dann würde ich sagen, war er das. Und erwartete aber jetzt keine Ehrenurkunde nach dem jüngsten Gericht. Das war irgendwie, ihm war die Bestätigung durch das, was er im Leben geleistet hat, im Sinne, also er hat sich wirklich ich finde, zu wenig gegönnt. Aber das war für mich so eine interessante Idee. Und übrigens auch da ist das Entscheidende, wenn zwei Christen miteinander sprechen, dass man so ein Gespräch ganz anders führt. Das hat auch da eine hohe Funktionalität. Also, es klingt immer so nüchtern, aber ich finde, das ist so toll. Du kannst sozusagen auch bei den wirklich, wie ihr Podcast, bei den letzten Themen mit so einer funktionalen Nüchternheit rangehen und trotzdem an interessante Schranken dessen kommen, was man denken kann. So. Und ich glaube, das ist die Art von Protestantismus, die mich interessiert und inspiriert und von der ich glaube, dass der Erfolg des Christentums ganz zentral und des Judentums ja sowieso damit zusammenhängt, dass es einfach eine hohe kulturelle Funktionalität hat. Sowohl in der Liturgie, als auch im Text, als auch in der Komplexität, als auch im Ritus. Und dass das der Grund ist für den Erfolg und deswegen bin ich so kritisch, oder um es mal schafft, deswegen verachte ich so viele Teile zeitgenössischer Theologie, die sich dem eigentlich intellektuell verweigern, weil sie es weder denken können noch wollen.
Ich hatte letztens den Schriftsteller Rafik Shami hier und der hat auch davon erzählt, vom Tod seiner Eltern und ich hatte, wenn ich es richtig gelesen habe, ist ihr Vater vor 2 Jahren gestorben. Und der hat gesagt, naja, wenn die letzte Generation vor einem stirbt, dann merkt man, man ist selbst der Nächste. Mhm. Sie haben es ja ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, den Tod Ihres Vaters, als ich gefragt habe, ob Sie an Ihren eigenen Tod denken. Also können Sie was mit dieser Idee anfangen? Haben Sie auch so einen Gedanken gehabt? Jetzt ist sozusagen meine Elterngeneration, also mein Vater ist gestorben, ich bin sozusagen jetzt hochgerutscht in der Reihe und hat das, wenn Sie das auch hatten, so ein bisschen dieses Gefühl, hat das was verändert im Leben? Hat das dann?
Nö. Ich finde, das kann immer, also wir kennen doch alle die Vor-, also das ist ja nur, wenn man jetzt streng einer Generationenlogik folgt, wir wissen doch selber, dass es morgen schon vorbei sein kann und nur weil jetzt die Generation vor einem stirbt oder sterben kann. Also mein Onkel, der wird jetzt dieses Jahr 95, also you never know. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde so, also für mich war eigentlich ich habe Sartre mit 14 gelesen und dann Camus mit 15, 16. Und das hat sich eigentlich diese existenzielle Logik, die hat sich bei mir nicht groß verändert.
Sie haben selbst ein bisschen angedeutet, dass wenn Ihr Vater sozusagen den Protestantismus so ganz innerweltlich gedacht hat, dann hatte er offensichtlich ja jetzt nicht eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, oder zumindest hat es sich so ein bisschen so angehört, jetzt, wie Sie es beschrieben haben. Aber können Sie damit was anfangen, mit so einer Vorstellung von Leben nach dem Tod?
Nö.
Gar nicht.
Brauche ich gar nicht.
Aber macht Ihnen, also eine Funktion von der Vorstellung von Leben nach dem Tod ist ja auch, hat viele Funktionen aber gewesen, ein bisschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Ja?
Nö.
Aber haben Sie manchmal Angst vor dem Tod?
Nö.
Macht der gar nicht. Macht Ihnen keine Angst.
Nö.
Dann komme ich jetzt mit Sartre, weil Sie haben ihn selbst angesprochen. Sartre ist ja in seinem Hauptwerk, schreibt er auch ausführlich über den Tod und sagt, das Schlimme am Tod ist ja auch noch, dass er einem das eigene Leben ganz in die Hände der anderen übergibt. Also ja. Wenn ich lebe, kann ich selbst bestimmen, wer ich bin.
Ja.
Aber wenn ich tot bin, dann machen es die anderen für mich. Denn ich kann ja nichts mehr dazu sagen. Die machen dann, die ganzen Überlebenden sagen dann, wer war Ulf Poschardt. Ja? Und sie können nicht mehr sagen, aber stimmt ja gar nicht.
Ist mir scheißegal. Ich meine, da merkt man, was für ein narzisstischer Knilch Sartre war. Was für ein Würstchen. Ist mir scheißegal. Also ist mir jetzt schon scheißegal, was andere über mich denken. Also wenn ich tot bin, ist es mir noch scheißegaler. Es ist einfach nur, das Interessante ist ja einfach nur, wenn man Kinder hat, ist die Unsterblichkeit ja das Wunderbare, dass es immer weitergeht, genetisch. Und das Zweite ist, ich versuche ja, und es klingt jetzt zu großkotzig, so ist es aber gar nicht gemeint, ich versuche ja mit dem, was ich mache, Sinn zu stiften. Und wenn davon was bleibt, dann ist es auch gut. Denn ich finde, durchs Werk unsterblich werden, also ich bin da ohne jede Illusion, vielleicht ja, vielleicht auch nicht, aber das ist so müßig, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Und was die anderen dann über einen denken, I couldn't care less. Also wenn ich mich danach orientiert hätte, sähe mein Leben stets anders aus. Das war mir eigentlich auch immer schon ziemlich egal.
Jetzt haben Sie auch Ihre Kinder angesprochen. Ich habe irgendwo mal in einem Podcast gehört, dass Sie gesagt haben, bei mir brennt nichts außer Liebe zu meinen Kindern oder die Kinder sind sozusagen das Wichtigste. Kinder können ja mir ja gerade auch Angst vor dem Tod machen, weil man ja, wenn man Kinder hat, erstens irgendwie für die da sein möchte und andererseits sehen möchte, was aus denen wird. Ja, also sage ich jetzt, ich habe drei Kinder, bei mir ist es zumindest so. Noch ein anderer Gast, den ich hatte, Alena Büchs, hat mir gesagt, eben mit der Geburt meiner Kinder habe ich angefangen, Angst vor dem Tod zu haben. Vorher war es mir nicht so wichtig. Können Sie den Impuls nachvollziehen?
Nein. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, ja, da kommt jetzt wieder was super Protestantisches, sind alle Sinnfragen beantwortet und man ist noch verantwortlicher. Es gibt, Sie wissen ja, ich habe einen Autofimmel und es gibt einen ganz berühmten Faktor unter Rennfahrern. Mit jedem Kind eine Sekunde langsamer pro Runde. Wenn du Kinder hast, gehst du nicht mehr so ins Risiko. Ich fahre anders, seit ich Kinder habe. So. Und das ist auch gut so, weil sonst bist du einfach nur ein Idiot, wenn du das nicht hinkriegst. Du hast eine viel größere Verantwortung. Und aber keine Ahnung, das hat sowas Negatives. Also für mich heißt Kinder einfach nur, das ist das größte Geschenk. Wenn es einen lieben Gott gibt, dann sind Kinder das größte Geschenk, das es geben kann. Und eine Kultur, da müssen wir mal über den Islamismus reden, in dem die Kinder zu Märtyrern gemacht werden wollen, da ist irgendwas komplett im Arsch und kaputt. Es gibt dieses Zitat von Golda Meir: Wir werden Frieden haben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. So. Aber das ist eine Klammer auf Klammer zu. Und jetzt auch hier die hohe Funktionalität, wenn wir evolutionsbiologisch sehen, dass die Fortpflanzung einer Spezies das Zentrale ist, hab eine Religion, in der die Kinder eine hohe Rolle spielen, hab eine Tradition, in der die Wertschätzung der Eltern und Großeltern auch in Ablehnung ihres Weges eine hohe Qualität haben. Und ich glaube auch, dass die christliche Pädagogik, die christlichen Schulen im Judentum natürlich ganz extrem, das Lesen der Tora, das heißt, sie kennen die Zahlen, im Mittelalter Analphabeten unter Christen so und so viel, im Judentum minimal verglichen. Das heißt sozusagen, da wurde über Jahrtausende Hochkultur möglich gemacht. Und vor dem Hintergrund, Kinder sind einfach zum einen das Wissen, dass alles weitergeht, auch man selbst, auf eine interessante Art geremixed, genetisch. Und wir sind dazu da, unseren Kindern die bestmögliche Welt zu übergeben. Und in dem Moment, wo man Kinder hat, nimmt man sich nicht mehr so wichtig. Und einer der trostlosesten Genres der Gegenwarts-Sachbuchliteratur ist diese Regretting Motherhood, Regretting Fatherhood. Das ist so ein Zeichen, wie komplett im Arsch Teile der Gegenwarts Kultur geworden sind, in der man so vor lauter narzisstischer Kränkung nicht in der Lage ist, oh, ich kann abends nicht mehr in die Bar mit meinen Freunden oder ich habe nicht mehr so viel Sex wie vorher oder was auch immer da in diesen bescheuerten Büchern drin steht. Da sind so grundsätzliche Sachen richtig im Eimer.
Aber der Existenzialismus, die haben ja vorhin auch von der Existenzphilosophie gesprochen, und da ist ja das Furchtbare eigentlich, man ja immer wieder auch gesagt bekommt, dass auch das Leben der Kinder ein Ende hat, sozusagen, dass die Welt ist ja sinnlos, Camus, ja, ja. Und auch die Kinder werden weg sein und auch die Kinder der Kinder und die Kinder ja, der Kinder ja. Und so weiter. Ja. Und dann stößt man irgendwie auf so eine Sinnlehre.
Nee, das ist einfach so, das ist so, also ich glaube, alle großen Philosophen haben eine Historie, also dank Nietzsche ist Gott tot, ja, und dann hat er ja erstmal deutlich gemacht, warum das eigentlich eine Befreiungsaktion ist, um gottähnliche Figur, also der Übermensch ist einfach, wenn Gott tot ist, muss der Mensch wertvoller sein. Also das kann man ja auch so, gibt ja auch genug christliche Theologen, die mit Nietzsche viel anfangen können. So. Und ich glaube, dass der Existenzialismus, also in dem Moment, in dem Gott tot ist, ist eigentlich die Sinnlosigkeit erstmal das richtig naheliegende Konsequenz und das Vakuum. Und es stellt einfach die Sinnfrage neu. Ich meine, es war Camus, der gesagt hat, es ist einfach nur die Frage nach dem Suizid. Das ist natürlich Unsinn. Weil die bringen diese Verstricktheit mit Idealen und Sinn und Werten. Und da ist ja das Geile, weswegen Foucault mit der Antike, ganz ehrlich, dann springe ich zurück in den vorchristlichen antiken Raum und sage, nee, hey, Lust ist doch was Wunderbares. Ja, ich kann auch sinnfrei genießen. Also 3,20 auf der Autobahn ist eher sinnfrei genießen, aber geil. Und ich glaube, philosophische Fragen beantworten die Fragen dessen, was gerade in der Kultur befragt werden muss. Und in dem Moment, wo Gott tot ist, ist diese Frage, die Existenzphilosophie aufwirft, zentral. Ich halte ja Martin Heidegger trotz seiner widerwärtigen Rede im Februar 33 oder was, sogar Januar 33 in Freiburg für den vielleicht wichtigsten Philosoph des 20. Jahrhunderts. Und der hat es halt dann nochmal runtergebrochen praktisch auf die fundamental-ontologischen Fragen. Und das ist sozusagen, der hat nochmal Nietzsche anders tief runtergedacht. Und die Existenzphilosophie hat es dann wieder auf eine höher gebracht, auf so eine lebensweltliche Ebene. Und dann kam, um jetzt nochmal Foucault zu zitieren, dann also, ey, wir können ja rekurrieren auf menschliche Bedürfnisse, die scheinbar zentral sind. Sexualität, Lust, Begierden und Freiheit. Und das ist ja auch so eins der Verbrechen der christlichen, aktuell gelebten christlichen Theologie ist ja sozusagen das antifreiheitliche Verbot und Verzicht, also die ganze Klima-Zeitgeist-Denker, diese Klimatransformationskinder. Und zu glauben, sozusagen den Protestantismus als so eine Verbots- und Verzichtsreligion so neu aufzuladen im Sinne eines gottgefälligen Klima-Heideggerismus, das ist natürlich zeigt, wie anfällig gerade in Deutschland der Protestantismus ist. Und insofern halte ich das Eigentliche, die eigentliche frohe Botschaft ist die frohe Botschaft, dass es schön ist zu leben, dass man glücklich sein kann, dass man seinen Kindern ein glückliches Leben bereiten kann, dass man seiner Umgebung ein glückliches Leben bereiten kann, dass man sich politisch engagieren kann. Also ich habe immer wieder Glück gehabt, dass ich auf Theologen und Pastoren gestoßen bin, die den Protestantismus anders aufladen als diese Verbotsverzichtsmoral-Galle.
Wir müssen schon langsam zum Ende kommen, habe ich gerade mit Blick auf die Uhr gesehen. Und Sie haben jetzt immer öfter mal auch die Kirche angesprochen. Ich bin immer nicht darauf eingegangen, weil ich hier lieber über den Tod und den Sinn des Lebens sprechen wollte. Aber vielleicht können Sie einmal sozusagen nicht im Zuge der Kritik, sondern im Zuge des Wunsches, also ohne sozusagen negative Bilder, sondern mit positiven Bildern sagen, wie Sie sich wünschen würden, dass die, ich versuche es nochmal anders, vielleicht erzählen Sie mal von einem Gottesdienst, den Sie besucht haben, der Ihnen gut gefallen hat und was war das Gute daran?
Ach, ich kann von ganz vielen Gottesdiensten erzählen, die großartig waren. Also muss ich mich überhaupt nicht verstellen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Nikolassee Pastor Wolkenhauer, der macht das hervorragend. Und da ist jede Predigt einfach ein Genuss. So. Genuss, was heißt das? Das heißt, er verwechselt das Sprachspiel nicht. Meine Kritik an den Predigten ist, und jetzt bin ich schon Journalist, ich brauche nicht am Sonntagmorgen oder ich habe es ja mal nach einer Christmette gesagt, ich brauche jetzt nicht.
Aber ich wollte sagen, versuchen Sie mal, was macht er denn gut?
Ja, ich muss es ganz kurz antithetisch sagen, damit man es versteht, weil ich begründe es philosophisch. Diese Wittgensteinsche Idee des Sprachspiels heißt, dass man in verschiedenen Sprachrealitäten gewissen Sprachspielen folgt. Und ich brauche keine Kirche, die mir ein journalistisches Sprachspiel eines Tagesthemen oder Taz-Leitartikels serviert. Ich glaube, dass gute Predigten, und jetzt bin ich bei der positiven, dass die Theologie, auch die Schrift, auch das theologische Nachdenken über die Schrift, die Kontextualisierung, die historische und kulturelle dessen, was in der Schrift steht, je nachdem, wann man in die Kirche geht, zu welchem Anlass. Jeder hat natürlich das Lukas-Evangelium am Heiligen Abend schon 50 Mal gehört. Aber jedes Mal, wenn ich eine neue, originelle Interpretation lese, die ganz viel in mir zum Schwingen bringt, bin ich unglaublich dankbar und empfinde das als erfüllend. Ich finde das sinnliche Moment wunderbar und sehen Sie es mir nach, dass ich immer die Antithesen mitliefern muss, weil meine Dankbarkeit kommt auch aus einem Geschundensein über die Antithesen. Sie kennen vielleicht auch die Pastorinnen und Pastoren, oder ich habe es auch in katholischen Kirchen bei Taufen erlebt, die so einen neuen Moralkitsch auch musikalisch einführen. So, ich weiß nicht, sind es christliche Schlager oder so, Songzeilen, wenn ich merke wirklich, mir steigt es auf, so Horror. Und ich finde, Paul Gerhardt oder alte Kirchenlieder haben auch so eine Wucht und einfach so, die Tradition hat so viel anzubieten. Und in Zeiten, in denen alles modisch ist, ist das Rekurrieren auf das Sprachspiel, da bin ich bei Mosebach, glaube ich, ein ganz wertvolles Ding. Gleichzeitig, und das habe ich auch immer wieder als Ermutigung, weil ich spreche ja mit, also ich habe mit Justus Geilhofe, wenn man für einen anderen Podcast Werbung machen darf, der als protestantischer Pfarrer in Ostdeutschland da einen entscheidenden Kampf führt und mit einer katholischen Theologin einen wunderbaren Podcast hat. Und ich will nur sagen, wir erleben in der Gegenwart im freien Westen die größten Sinnkrisen ever. Und die Menschen gehen nicht in die Kirche, weil sie da nichts erfahren, was ihnen in ihrer Sinnkrise hilft, als eine total selbstreferenzielle, verbitterte Melancholie in vielen Gemeinden. Sie gehen stattdessen in Esoterik-Vorlesungen, sie gehen in bescheuerte Yoga-Studios, sie suchen in irgendwelchen absurden Verschwörungstheorien quasi eine Transzendenz. Und wenn ich jetzt ohne jeden christlichen Schaum vorm Mund einfach nur sagen könnte, ey, wir haben ein Sinnangebot, wir sind für euch da und wir stellen dieses Sinnangebot euch gerne vor. Da ist, um jetzt als Neoliberaler in die Schlusskurve zu gehen, da ist ein riesiger Markt und die Kirche predigt an diesem Markt vorbei und sie predigt an einem Markt vorbei, weil sie ängstlich und opportunistisch ist.
Jetzt war es mir nicht positiv genug. Jetzt ist noch eine Frage gekommen, was mich interessiert.
Aber Kritik ist was Positives.
Naja,
Kritik ist was Positives.
Absolut. Das ist ja auch mir klar, sonst würden Sie würden sich ja nicht dran abarbeiten, wenn es Ihnen nicht wichtig wäre.
Ich arbeite mich auch nicht dran ab. Ich versuche es nur zu thematisieren.
Ja. Ich meinte jetzt im Zuge der, im Modus der Kritik, sich damit beschäftigen, wenn es Ihnen nicht in einer gewissen Weise wichtig wäre. Ja. Sie haben zwar schon gesagt, es ist Ihnen egal, was die anderen Leute von Ihnen denken, wenn Sie, und erst recht, wenn Sie tot sind, aber gäbe es eine Sache, von der Sie sich wünschen würden, das wäre gut, wenn von mir bleiben würde?
Ich hoffe, dass meine Familie gesund und munter bleibt. Das ist das Einzige.
Vielen Dank, Herr Poschardt, für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Das war über das Ende Folge 35. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.